Deutschlandfunk. Der Tag.
I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party.
Großbritannien steht Kopf in diesen Tagen, denn schon wieder ist eine Regierungschefin zurückgetreten, Liz Truss von den konservativen Tories. Wir haben sie gerade gehört. Nur knapp 6 Wochen war sie im Amt und viele in Westminster dachten von Tag 1 an, was für ein Desaster. Bis kommende Woche wollen die Tories klären, wer Liz Truss nachfolgt, an der Spitze der Partei und dann auch der Regierung. Wir sprechen gleich drüber im Podcast. Und wir schauen auf den Hamburger Hafen. Dort will ein chinesischer Investor einsteigen als Anteilseigner. Und das löst nicht nur in Hamburg ziemlich Diskussionen aus, sondern auch bei der Bundesregierung in Berlin. Denn der Hafen gilt als kritische Infrastruktur. Darf da China als Anteilseigner mit dazukommen? Wir klären diese Frage gleich mit unseren Korrespondenten in Berlin und in Hamburg. Ich bin Barbara Schmidt-Matern. Schön, dass Sie zuhören. Liz Truss geht also als Premierministerin mit der kürzesten Amtszeit in die Geschichte des Vereinigten Königreichs ein. Und von Anfang an lief es nicht. Umstrittene Steuersenkungspläne sorgten für Turbulenzen an den Finanzmärkten. Dann wurde der Finanzminister gefeuert und dann trat gestern am Mittwoch auch noch ihre Innenministerin zurück. Heute Morgen wurde ein konservativer Tory-Abgeordneter in Radio 4 der BBC gefragt, ob das Land eine funktionierende Regierung habe.
Does this country have a functioning government?
I think this country has a government that wants to function.
It's a very different thing.
But seems to be just buffeted by a lot of bad luck.
Also gefragt, ob Großbritannien eine funktionierende Regierung habe, antwortet der Tory-Abgeordnete, er glaube, das Land habe eine Regierung, die funktionieren will, die aber gerade eine ziemlich große Pechsträhne hat. So, das war ein Ausschnitt aus der BBC und jetzt ist zu mir Friedbert Meurer ins Studio gekommen, unser langjähriger Korrespondent in London, inzwischen wieder zurück im Kölner Funkhaus. Hallo, willkommen im Podcast, Friedbert.
Ja, hallo Barbara, grüß dich.
Also seit Tagen sind ja die Spekulationen schon ins Kraut geschossen, wie lange sich Liz Truss in so einer Situation mit Skandalen und Skandälchen überhaupt noch im Amt halten kann. Was hat denn jetzt plötzlich oder vielleicht auch nicht plötzlich das Fass zum Überlaufen gebracht?
Also ich denke, das war diese Abstimmung gestern Abend gewesen. Die hat überhaupt niemand auf dem Schirm gehabt. Es war auch gar nichts besonders Wichtiges. Labour hat einen Antrag gestellt gegen das Gasfracking. Da wollte sie ein bisschen die Partei ein bisschen Liz Truss vorführen. Und da gibt es einen riesen Tumult. Das wurde zum Misstrauensvotum hochgejatzt. Und da war es doch wieder kein Misstrauensvotum. Kein Mensch hat mehr durchgeblickt. Und da war eigentlich klar, in dieser Regierung herrscht nur noch das blanke Chaos. Gestern Mittag sah es ja noch ganz gut aus. Diese Fragerunde im Unterhaus, die hat sie ja einigermaßen gut hinbekommen. Aber schon eine Stunde später die Innenministerin zurückgetreten. Der Wahnsinn ging gleich weiter. Und dann, also gestern Abend habe ich mir dann auch gedacht, also wenn das so chaotisch verläuft, das ist jetzt wirklich die Endphase der Endphase. Und dann kam früher Nachmittag die Meldung, Erklärung um 2:30 in der Downing Street und ja, da ist es dann jetzt schon nach 45 Tagen vorbei und eigentlich muss man ja 12 Tage abziehen wegen der Trauer für die Queen.
Das kam ja auch noch.
Da gab es ja keine Politik sozusagen. Also sind es 33 Tage gewesen. Das ist wirklich Rekord.
Ich bekomme den Eindruck, das ist fast körperliche Qualen, die du da erlitten hast angesichts dieses politischen Chaos in der Downing Street.
Also ja, körperliche Qualen ein bisschen deswegen, weil ich meine, natürlich spüre ich immer noch so eine Affinität zu dem Land und die hier in Deutschland und überall, die Leute schütteln ja nur noch den Kopf und dieser Wahnsinn, er nimmt kein Ende. Das ist für mich so eigentlich die ganz große Frage. Neben der ganz wichtigen, wer wird jetzt Nachfolger, vollkommen klar. Aber sozusagen die große Leitfrage für mich ist wirklich, wann hört dieser Wahnsinn mal auf?
Kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Bleiben wir nochmal kurz beim heutigen Tage. Liz Truss ist ja immerhin schnell vor die Presse getreten, hat sich erklärt, hat ihren Rücktritt erklärt. Wie hat sie ihn denn erklärt?
Sie hat ihn damit erklärt, dass sie ihr Mandat nicht habe durchsetzen können. Also ihr Mandat, mit dem sie den Wahlkampf in der Urwahl vor den Mitgliedern gemacht hat, nämlich Steuersenkung, 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 Wirtschaftswachstum fördern um jeden Preis. Damit hat sie totalen Schiffbruch erlitten. Es hat ja fast einen Börsencrash gegeben. Also sie hat da wirklich klar aufgezeigt bekommen, dass man in dieser Zeit, in dieser Lage, Ukraine-Krieg, dann die Menschen wissen nicht, wie sie ihre Gasrechnung bezahlen sollen. Der Staat will 100 Milliarden und noch mehr ausgeben in Großbritannien, auch um zu unterstützen. Und dann noch auf 60 Milliarden Steuern zu verzichten. Der helle Wahnsinn. So, für mich wirkte sie in den 1 Minute und 28 Sekunden ihrer Erklärung uneinsichtig. Sie war gut gelaunt, sie war fast fröhlich. Sie hat alles getan, bloß nicht sich zu entschuldigen, zu sagen, sie hat Mist gebaut, sie tritt ab. Gar nicht. Sie wirkt so nach dem Motto, ich habe recht gehabt, aber ich, wenn es nicht einsehen wollt, dann tschüss, dann macht's alleine.
Hast du so eine politische Persönlichkeit? Du hast ja mehrere Premierministerinnen und Premierminister in den 5 Jahren, in denen du in London warst, miterlebt, weil es immer wieder so viele Rücktritte gab. Ist dir so jemand wie Liz Truss vorab schon mal begegnet oder ist sie da, ja, unique, sagen die Briten, einzigartig in ihrem Auftreten, auch in ihrer Chuzpe vielleicht?
Ja, ich würde sie ein bisschen, geht mir so durch den Kopf, Priti Patel, die frühere Innenministerin, war auch so eine vom rechten Lager und kernige Sprüche. Sie ist ja diejenige, die da ganz vehement dafür ist, dass man Asylbewerber, wenn sie vom Schlauchboot kommen, sozusagen über den Ärmelkanal direkt nach Ruanda fliegt. So ein bisschen in diese Richtung wirkte dann Liz Truss auf mich. Vergleiche auch zu Theresa May, aber muss wirklich sagen, Theresa May hat da noch eine andere Qualität gehabt, nämlich eine echte Steherqualität, was die Frau ja über Monate erlitten hat und wirklich versucht hat, den Brexit da irgendwie umzusetzen und aber keine Chance hatte, weil Boris Johnson anderen ihr jeden Tag ein Bein gestellt haben. Aber bei Liz Truss muss man sagen, sie hat sich jeden Tag selber ein Bein gestellt. Das waren nicht andere.
Und ihre Partei, die Tories, wir nennen sie immer die Konservativen hier in Deutschland, in den letzten Jahren mindestens sind sie aber immer, immer weiter nach rechts gerückt. Du hast es ja gerade schon am Beispiel der Migrationspolitik beschrieben. Sehr viele UKIP-Mitglieder, die zur Tory-Partei übergewechselt sind, also Rechtspopulisten. Wie groß ist deren Einfluss auf die Tories inzwischen?
Also ganz klar, es hat einen Rechtsruck gegeben. Das fing natürlich mit Boris Johnson an, der dann bei der Unterhauswahl, die er so haushoch gewonnen hat im Dezember 2019, er hat ja jeden Abgeordneten sozusagen schriftlich verpflichtet, du unterzeichnest den Brexit-Vertrag mit der EU. Es gibt keine Ausflüchte mehr. Also es waren nur noch Pro-Brexit erlaubt. Die ganzen Remainer sind alle rausgeschmissen worden. Damit hat er die UKIP-Wähler bekommen. Aber damit ist die Partei auch nach rechts gerückt. Und damit sind viele UKIP-Wähler eingetreten in die Partei und haben dann dafür gesorgt, dass Liz Truss gewählt worden ist. Eins will ich aber auch sagen, Boris Johnson, klar, man kann ihn im weitesten Sinne als Rechtspopulist bezeichnen, aber seine Wirtschaftspolitik war links. Geld ausgeben, Milliarden in den Norden pumpen. Damit hat er die Wahlkreise, die eigentlich Labour sozusagen gehörten, gewonnen mit diesem Versprechen. So, und das ist jetzt von Liz Truss wieder einkassiert worden. Und das finde ich einen interessanten Punkt, dass die Konservativen da so eine linke Wirtschaftspolitik gemacht haben und da derart jetzt selber aus der Kurve geflogen sind.
Könnte das ein Indiz dafür sein, wer vielleicht die Partei aus diesem Riesenschlamassel und damit ja auch das Land und die Regierung irgendwie wieder aufbauen könnte? Also anders gesagt, die Abkehr vom Rechtskurs, wäre das der Weg aus der Krise?
Der Weg muss natürlich sein, indem die Partei ein bisschen wieder in Richtung Pragmatismus geht. Das hat sie ja jetzt, also Liz Truss, wenn man so will, hat es selber eingeleitet, indem sie Jeremy Hunt, einen ganz moderaten Politiker, zu ihrem Schatzkanzler gemacht hat. Aber diese konservative Partei ist ein so zerstrittener Haufen. Ich weiß nicht, da könnte Margaret Thatcher wieder aus der Gruft emporsteigen. Gut, sie steht nicht unbedingt für einen Mittekurs. Ich sehe niemanden, der diese widerstreitenden Flügel zusammenbringen will. Diese Partei ist von morgens bis abend damit beschäftigt, sich gegeneinander das Leben schwer zu machen. Sie ist am Ende, eigentlich soll es Neuwahlen geben, weil die Konservativen sind wirklich, sie kriegen es nicht mehr hin.
Die Konservativen, über die könnten wir, glaube ich, ganze eigene Podcasts noch füllen. Lass uns aber dann auch auf Labour gucken, die ja, ich meine, ich habe gelesen, immer wieder gehört, in den letzten Tagen bis zu 30 Prozentpunkte vor den Tories liegen in Meinungsumfragen. Heißt das auch, dass die Labour-Partei unglaublich gut aufgestellt ist, oder täuscht das vielleicht?
Also sie ist im Moment gut aufgestellt, unglaublich gut ist sie eher, das wäre ein bisschen zu viel. Ihr Vorsitzender heißt Herr Keir Starmer, habe ich damals eigentlich sehr früh als Korrespondent schon kennengelernt bei einer Wahlkampfveranstaltung in einer Kirche. Das macht man in England so, in anglikanischen Kirchen, Wahlveranstaltungen. Da stand er ganz bescheiden in der Ecke. Wir haben uns, weil ich ihm vorgestellt wurde, kurz unterhalten, und dann habe ich ihn natürlich immer mal wieder gesehen bei Parteitagen, und sehr sympathischer Mensch, aber ist ein bisschen langweilig. Du wirst jetzt vielleicht sagen, wie kann man nur, wenn ich jetzt sage, Boris Johnson, das war ein Entertainer. Und ein bisschen, gut, wir wollen Politiker haben, keine Entertainer. Aber muss auch kommunizieren können. Das konnte Boris Johnson gnadenlos gut. Keir Starmer kann es so einigermaßen, aber vielleicht passt das ja, dass nach den ganzen Entertainern, nach dem ganzen Wahnsinn dann seriöser antritt. Politisch, finde ich, ist Labour gut aufgestellt, moderater Kurs wieder. Und das wird dann halt durch die Umfragen belohnt. Die Umfragen sind deswegen so gut, weil die Konservativen desaströs dastehen, aber weil auch Labour geschlossen, pragmatisch und realitätsorientiert dasteht.
Friedbert, lass uns noch ein bisschen gucken auf die kommenden Tage. Wie geht's jetzt weiter?
Das ist eine interessante Sache. Als ich diese 1 Minute 28 lange Erklärung, tschüss, ich bin weg, von Liz Truss gehört habe, war das fast die wichtigste Aussage gewesen. Nämlich, sie habe mit dem Vorsitzenden des berühmten 1922-Komitees abgesprochen, bis Ende nächster Woche ist sie Premierministerin, dann übernimmt ein Neuer oder eine Neue. Normalerweise muss es ja bei den Konservativen ersten Verfahren in der Fraktion geben, da werden zwei gewählt, und in einem zweiten Schritt werden die zwei dann eine Urwahl der Mitglieder vorgelegt. Also, das will man abschneiden. Es soll ganz offensichtlich nur in der Fraktion entschieden werden. Jetzt ist eine Lösung zu sagen, am Ende bleiben zwei übrig und der Schlechtere verzichtet. Dann ist nur noch einer da oder ein Nee, und dann gibt's keine Urwahl. So, mal gucken, ob man den Zweitplatzierten dazu bringt. Es gibt aber auch schon Befürchtungen, dass diese Wahl in der Fraktion juristisch angefochten werden könnte. Dass Leute sagen, ihr trickst hier die Satzung aus, so geht's nicht. Also da bin ich selbst jetzt mal gespannt in den nächsten Stunden und Tagen, wie Graham Brady, dieser Vorsitzende des Komitees, der wahrscheinlich 100 Telefonate geführt hat in den letzten Tagen, was die sich da haben einfallen lassen.
Lernfrage, das klingt ja schon so ominös, um nicht zu sagen fast verschwörerisch, dieses 1922-Komitee. Was verbirgt sich dahinter?
Das ist ein Komitee, das im Jahr 1922 gegründet wurde. Ich finde, es ist durchaus vergleichbar einer Fraktion minus all derjenigen, die einen Regierungsposten haben. Und das sind bei den Konservativen eine ganze Menge Leute. Ich glaube, das sind erstaunlicherweise fast 150 Leute. Es gibt Minister, Staatssekretäre, Unterstaatssekretäre, parlamentarische Berater und so weiter. Aber da bleiben immer noch sehr viele Hinterbänkler übrig. Und die sind deswegen so gefährlich, weil sie haben halt keinen Regierungsposten, sie können nichts verlieren, und wenn man Hinterbänkler ist, dann ist man vielleicht ein bisschen aufmüpfiger, und deswegen sind die in solchen Situationen eine ganz wichtige Instanz.
Vielleicht die wichtigste Frage zum Schluss. Natürlich sind wir jetzt beide hier in Köln. Du bist nicht mehr im Lande, aber du kennst das sehr gut und du weißt, wie die Britinnen und Briten ticken. Stecken die Menschen das weg? Have a pint, keep calm and carry on, schwarzer Humor? Oder was macht das mit dem Land, mit den Menschen?
Also ich war gerade letzte Woche da gewesen, habe mich mit Freunden getroffen, beide Ärzte, beide Labour, und zwar durch und durch. Das ist auch, also Ärzte sind häufig auch Labour-Wähler, weil es einfach irgendwie nahe liegt. Und erstaunlicherweise hat Louise zu mir gesagt, Liz Truss kann's nicht, dann doch lieber Boris Johnson. Der kann's. Der hat eins gekonnt, so dieses Dealen, Networking, Flügel zusammenführen, ein bisschen durchwursteln und so. Das hat er hinbekommen. Jetzt glaube ich nicht, dass es eine Sehnsuchtswelle im Land nach Boris Johnson gibt. Ich glaube, die Leute, ja, also lustig finden die meisten Briten das jetzt auch nicht mehr und fragen sich auch, wann hört dieser Irrsinn mal auf? Und man darf ja auch nicht vergessen, ganz schlimm für viele ist, dass durch diese irrwitzige Politik von Liz Truss mit den Steuern die Hypothekenzinsen angestiegen sind. Und anders als wir sind die Hypothekenverträge in England, Großbritannien alle sehr kurzfristig. Ein Jahr, zwei Jahre, höchstens zwei Jahre. Das trifft die Leute hart, sehr hart. Da gibt es nichts mehr zu lachen.
Friedbert Meurer, danke schön. Um 16.01 Uhr, du hattest, glaube ich, gerade mal eine gute Stunde, seitdem Liz Truss ihren Rücktritt erklärt hat und bist zu uns ins Studio gekommen. Dankeschön für das Gespräch.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Barbara.
Der Bundeskanzler hat heute gesprochen und zwar im Deutschen Bundestag. Dort hat Olaf Scholz seine Regierungserklärung gehalten, die in großen Teilen um Energiepolitik sich drehte und um den Umgang mit Russland. Und in dem Zusammenhang hat Olaf Scholz auch gewarnt bzw. dafür geworben, dass die kritischen Infrastrukturen, also Häfen, Flughäfen, Krankenhäuser und auch Strommasten in Deutschland geschützt werden müssen vor Angriffen.
Absolute Sicherheit kann es angesichts der Größe und Komplexität kritischer Infrastrukturen nicht geben. Aber auch hier gilt, wir sorgen vor und vor allem, wir lassen uns nicht einschüchtern.
Soweit die Worte des Bundeskanzlers heute Morgen. Olaf Scholz hat allerdings in dieser Rede auch in der Passage zum Schutz kritischer Infrastrukturen China mit keinem Wort erwähnt. Da tut sich ein Kontrast auf zwischen dem Bundeskanzler und der Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen. Denn Baerbock fordert schon seit längerem einen wachsamen Umgang mit China.
China könnte zu unserer größten Bedrohung werden, weil sie eben nicht nur militärische Ambitionen haben, sondern wirtschaftlich eine ganz andere Rolle weltweit spielen.
Schauen wir uns die China-Politik also genauer an, am Beispiel der Debatte um den Hamburger Hafen und die Pläne der chinesischen Staatsreederei, dort einzusteigen als Anteilseigner. Ich bin jetzt verbunden mit unseren Korrespondenten in Berlin und Hamburg, Axel Schröder und Jörg Münchenberg. Hallo erstmal.
Ja, hallo Barbara, hallo Axel.
Ja. Hallo Jörg und hallo Barbara.
Axel, diese chinesische Reederei COSCO, um die es da jetzt geht, wer steckt eigentlich dahinter?
Also das ist ganz einfach zu beantworten. Das ist die chinesische Staatsreederei. Also es steckt der chinesische Staat dahinter. Gelder sind vorhanden bei COSCO. Das ist eine nach Meinung von Experten vorzüglich gemanagte Reederei, die weltweit aktiv ist, die eben eine Schiffsflotte hat und die vor allem eben auf diesen Asien-Europa-Routen unterwegs sind oder Asien-Nordamerika, Asien-Afrika. Und COSCO hat sich in den letzten Jahren in immer mehr Häfen, auch in Europa, in Afrika eingekauft.
Und sind auch in Hamburg keine Unbekannten, die sind ja längst da, diese Reederei.
Überhaupt nicht. Also die sind seit 4 Jahrzehnten laufen COSCO-Schiffe den Hamburger Hafen an. Und das China-Geschäft, das natürlich jetzt nicht nur über COSCO abgewickelt wird, macht 30% im Hamburger Hafen aus. Das sind überhaupt keine Unbekannten. Nö, also an denen verdient der Hamburger Hafen sehr gut, schon lange.
So, und nun wollen die Anteilseigner am Hamburger Hafen werden. Was genau würde sich denn dadurch verändern?
Sie wollen 35% erwerben an einem Containerterminal in Hamburg. Also es geht da nicht um den Hamburger Hafen, sondern um den Terminalbetreiber HALA. Die HALA, das ist die Hamburger Hafen und Logistik AG. Und die hat insgesamt 3 Terminals in Hamburg und der Container-Terminal, toller Ort, das ist der kleinste von allen, stehen aber immer noch 14 Containerbrücken. An diesem Container-Terminal, toller Ort, da möchte sich jetzt Costco einkaufen mit 35%. Es soll dann wohl auch ein Geschäftsführungsposten dabei abfallen und auch Mitsprache bei Firmenentscheidungen. Das ist das Ziel von Costco. Also es ist ein erster Schritt sozusagen in die Hamburger Hafenwirtschaft rein.
Was wollen die Chinesen in Hamburg?
Also der Hamburger Hafen ist da einfach eine Drehscheibe, um die Container, die aus Fernost kommen, weiter zu verteilen. Und da sagt Costco, wir möchten gerne daran beteiligt sein, an diesem Terminal. Und Hintergrund, denke ich mal, ist, dass die Costco dann geringere Gebühren zahlen würde pro umgeschlagenen Container. Dazu muss man wissen, der Hamburger Hafen ist relativ teuer. Er hat auch seine Vorteile. Darum werden diese hohen Hafengelder eben bezahlt. Aber wenn Costco mit einsteigen würde, dann würden eben die Kosten für das Umschlagen der Container sinken.
Also es geht ums Geld. Wie so oft, Jörg, in Berlin, ich würde dich gerne mal mit reinholen in die Runde. Denn in der Hauptstadt kursiert ja vor allem die Sorge, dass wenn die Chinesen einen Teil des Hamburger Hafens kaufen, wie wir es eben gehört haben, dass sie damit auch einen Teil der kritischen Infrastruktur in Deutschland mit übernehmen sozusagen.
Genau.
Ja.
Nee, man muss es dahin natürlich auch ein bisschen den Blick weiten. Wir haben ja auch diese Seidenstraße-Initiative Chinas, wo man also wirklich den ganz großen Bogen spannt. Und da sagen ja viele Experten und Beobachter auch, das geht hier um strategische Investitionen. Also die sind auch politisch motiviert, dass da China seine wirtschaftlichen Interessen absichert. Und da sind wir dann eben irgendwann auch, China hat ja zum Beispiel auch im Duisburger Hafen auch Investitionen getätigt. Ja, und dann sind wir eben auch dann, was du gesagt hast, Barbara, beim Hamburger Hafen. Das ist eine kritische Infrastruktur, eine wichtige. Und zum Beispiel die Außenministerin Annalena Baerbock hat vor kurzem gesagt in der SZ, der Hamburger Hafen ist eben nicht nur irgendein Hafen, sondern Schlüsselhafen, nicht nur für Deutschland als Exportnation, sondern auch für Europa insgesamt. Also das ist der politische Stellenwert, den man dem Ganzen gibt. Und da sind wir dann wieder bei Wirtschaftsminister Robert Habeck, der ja als Zuständiger das prüfen muss, ob man so eine Investition zulässt oder nicht. Das darf er nach dem Außenwirtschaftsgesetz. Und da gibt es eben einen Prüfmaßstab, voraussichtliche Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland. Das ist die Grundlage, auf der er prüft. Und er hat eben gesagt, er hat große Bedenken bei dieser Investitionsprüfung jetzt den Chinesen sozusagen den Weg frei zu machen zum Hamburger Hafen.
Welche konkreten Anhaltspunkte haben denn Habecks Haus und auch die übrigen Ministerien, ich glaube 6 sind es ja an der Zahl, für ihre Bedenken, für ihren Widerstand?
Genau, es sind 6 Ministerien, die da alle mit befasst sind. Das Ganze ist ja quasi jetzt in der Abstimmung zwischen den einzelnen Häusern und eben auch dem Kanzleramt. Da kommen wir sicherlich nochmal drauf zu sprechen. Und wie gesagt, Habeck sagt einfach, es ist eine sehr grundsätzliche Erwägung, muss man sagen. Und er hat aber auch schon gesagt, man müsse grundsätzlich auch kritischer sein gegenüber chinesischen Investments in Deutschland. Und das Ganze muss man natürlich auch vor dem Hintergrund sehen, dass die Ampel ja auch eine neue China-Strategie auf den Weg bringen will. Da ist das Auswärtige Amt federführend. Die soll eben kritischer ausfallen als das, was man bislang gemacht hat. Man will eben genauer hinschauen, immer unter dem Blickwinkel letztlich, dass China einfach strategisch investiert, um letztlich seine eigenen Vorteile abzusichern, aber eben auch um Abhängigkeiten zu schaffen. Das ist ja gerade ein Problem in weniger entwickelten Ländern. Und man hat diese China-Strategie, die ist noch nicht fertig, weil es da auch sehr unterschiedliche Auffassungen gibt innerhalb der Koalition. Aber da spielt ja sozusagen alles mit rein.
Kommen wir auch bestimmt gleich nochmal genauer drauf zu sprechen. Ich würde tatsächlich nochmal gerne bei dieser Hafenaufregung jetzt an sich bleiben. Ich glaube, die Geschichte an sich ist ja in Hamburg schon länger in der Debatte, Axel. Und selbst der erste regierende Bürgermeister Peter Tschentscher hat sich ganz klar dafür ausgesprochen, dass man diesen Deal macht mit Costco, mit der chinesischen Reederei. Was würde denn die Stadt Hamburg dabei gewinnen?
Naja, also aus Hamburger Sicht, beziehungsweise aus der Sicht von Peter Tschentscher, ist es einfach so, dass in dem Moment, wo Costco sich beteiligt, würde und wäre eben dieser Container-Terminal, toller Ort, ein sogenanntes Dedicated Terminal. Der würde also, dieser Umschlagplatz würde bevorzugt genutzt werden von Costco. Es gibt diese Vereinbarung zwischen Reedereien oder Beteiligungen von Reedereien an Terminalbetrieben, die sind ja nichts Neues. Also das Gleiche macht die Großreederei Maersk, das macht die Schweizer MSC. Costco macht das im Übrigen ja auch in Rotterdam und Antwerpen und ich meine in Seebrücke. Also da hat Costco einen Fuß in der Tür und das Gute für einen Umschlagbetrieb ist dann, dass man eben sozusagen garantiert ein bestimmtes Ladungsaufkommen hat. Nehmen wir das andere Beispiel. Hapag-Lloyd ist am Containerterminal Altenwerder in Hamburg beteiligt. Und da gibt es eben Verträge, dass Hapag-Lloyd dann so und so viel 100.000 Container da dann auch umschlägt.
Und also wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es ja auch die Sorge, dass wenn man jetzt quasi die Tür den Chinesen zuschlägt, dass dann die Chinesen eben einfach woanders investieren.
Ist das Druckmittel?
Exakt. Mhm. Also, naja, was heißt ein Druckmittel? Man muss natürlich irgendwie schauen, wie steht denn der Hamburger Hafen gerade da? Und der Hamburger Hafen steht schon seit Jahren, vielleicht seit Jahrzehnten in Konkurrenz zu Rotterdam und Antwerpen. Und wenn man nach Rotterdam schaut, dann haben die ein Ausbaupotenzial dieses Hafens. Da ist der Hamburger Hafen wirklich ein Witz dagegen. Der Hamburger Hafen liegt sozusagen auch mitten in der Stadt, lässt sich einfach gar nicht ohne weiteres vergrößern. Also,
aber darf ich nochmal Frage
an die Konkurrenz in den Niederlanden ist riesig und da ist Costco schon beteiligt. Und wenn dieser Deal jetzt nicht zustande kommt, dann kann natürlich Costco sagen, okay, dann ziehen wir tatsächlich Ladung nach Rotterdam ab. Und wenn das einige hunderttausend Container sind, dann ist das ein empfindlicher Rückschlag für den Hamburger Hafen.
Du sagst, Axel, das ist letzten Endes ein normales Geschäft, wie man es in Kommunen mit großen Häfen öfter erlebt, global. Jörg, von dir hören wir aus dem Regierungsviertel in Berlin, dass es jede Menge neuen Krach darum in der Bundesregierung gibt, schon wieder. Welches Bild kann ich mir jetzt machen, wenn ich von diesem Deal höre? Ist das nun besorgniserregend oder ist das ein ganz normaler Vorgang?
Also ich glaube, was man wirklich sehen muss, natürlich auch, dass diese Debatte jetzt stattfindet, einfach vor den Erfahrungen, die man mit Russland gemacht hat. Also das hat es sicherlich nochmal einfach verschärft alles und auch mehr Dynamik da irgendwie reingebracht, weil natürlich jetzt auch die Sorge ist, dass man quasi mit China eben den gleichen Fehler macht oder sogar schon gemacht hat, dass man sich in die extreme Abhängigkeit eines autoritär geführten Regimes begibt, das ja auch bereit ist, Krieg zu führen, Stichwort Taiwan, wo die Chinesen ja sagen, dass die Insel gehört eigentlich zu uns. Das ist sicherlich der Hintergrund, den man auch ein bisschen sehen muss dabei. Und natürlich ist es so, dass die meisten, also die sechs Ministerien sind dagegen. Es gibt wohl auch Bedenken beim Verfassungsschutz. Aber der Bundeskanzler sieht das eben ein bisschen anders. Das Kanzleramt ist eben da wohl die Institution, die das Ganze im Augenblick blockiert, also eine Ablehnung auch blockiert, sogar eben die Übernahme befürwortet oder vielmehr den Einstieg. Ja, und warum das so ist, ich meine, da kann man natürlich jetzt viel spekulieren. Scholz als ehemaliger Hamburger Bürgermeister ist der Stadt natürlich sehr verpflichtet. Aber, und es hat natürlich sicherlich auch die wirtschaftliche Bedeutung da im Blick, auch Deutschland eben als wichtigen Investitionsstandort voranzubringen. Ist auch ganz interessant, ich habe nochmal nachgeschaut, Angela Merkel, die frühere Bundeskanzlerin, ist in ihren 16 Jahren 12-mal nach China gefahren. Also China ist natürlich ein unglaublich wichtiges Land für Deutschland, sowohl als Absatzmarkt, aber auch was wir aus China importieren, seltene Erden, Stichwort zum Beispiel. Also das ist sicherlich ein starkes Motiv. Und man muss eben auch wissen, Scholz reist ja jetzt im November, am 4. November nach China. Und das ist schon eine bedeutsame Reise. Er ist der erste Vertreter eines G7-Landes, ein wichtiger Vertreter eines G7-Landes, der nach der Corona-Pandemie nach China fährt. Also auch das zeigt eben wirklich diese Besonderheit der deutsch-chinesischen Beziehungen. Und Scholz hat auch immer wieder gesagt, man dürfe sich nicht entkoppeln wirtschaftlich von China. Das hat er auf dem Arbeitgebertag gesagt im September. Also er hat da sicherlich einfach einen anderen Blickwinkel drauf und das wirtschaftliche Momentum spielt bei ihm sicherlich eine größere Rolle. Immer wissend natürlich, was man für schlechte Erfahrungen gemacht hat mit Russland in Sachen Energieabhängigkeit.
Und heute hat der Kanzler in seiner Regierungserklärung mit Blick auf Russland noch ausdrücklich über die kritischen Infrastrukturen in Deutschland gesprochen und explizit gesagt, wir werden alles tun, um sie zu sichern, hat aber China mit keinem Wort erwähnt. Jörg, wie lässt sich das jetzt auflösen, wenn das Kabinett, also viele Kabinettsmitglieder gegen diesen Deal sind in Hamburg, sogar, du hast es gesagt, die Dienste davor warnen oder es dafür Anhaltspunkte jedenfalls gibt. Wie lässt sich das jetzt auflösen?
Das ist natürlich eine interessante Frage, zumal eben die Zeit auch knapp wird, weil rein formal ist es so, diese Investitionsprüfung müsste jetzt eigentlich bis Ende Oktober erfolgen. Erfolgt sie nicht, also wenn man keine Stellungnahme dazu gibt, keine Entscheidung trifft, dann würde die Übernahme oder der Einstieg, wie man es nennt, Einstieg, ja stattfinden auch. Also das ist natürlich auch eine gewisse Präsenz, die da sowieso mitschwingt. Plus dann eben wissen, dass der Kanzler jetzt am 4. November nach China reist. Und wenn man natürlich jetzt im Vorfeld die Tür zuschlägt, dann wäre das sicherlich natürlich eine Brüskierung auch des Landes, was Scholz sicherlich nicht will. Aber nochmal konkret, was könnte man machen? Also, dass der Kanzler nochmal seine Richtlinienkompetenz hier zieht, das kann ich mir schwer vorstellen. Das kann man nicht oft machen. Das hat er jetzt getan in Sachen Atomkraft.
Das ist 3 Tage her.
Genau, und das wäre ein Affront gegen FDP und Grüne. Also, das glaube ich nicht. Man könnte das nochmal vertagen. Also, man könnte diese Investitionsprüfung verlängern bis Ende des Jahres. Das wäre auch ein möglicher Weg. Wäre aber dann trotzdem nicht schön für Scholz, der dann mit leeren Händen nach China reisen müsste. Denkbar wäre aber auch, man billigt das Vorhaben tatsächlich allerdings unter Auflagen. Das kann man natürlich auch machen. Also das sind so verschiedene, sag mal, Spielvarianten, um da irgendwie rauszukommen. Und es geht natürlich ja auch immer um Gesichtswahrung. Das ist für den Bundeskanzler natürlich sicherlich auch ein starkes Moment. Aber was am Ende rauskommt, müssen wir im Augenblick warten.
Also eines muss ich doch nochmal nachfragen, weil du ja eben auch über die China-Strategie der Bundesregierung gesprochen hast, auch schon angedeutet hast, dass es da durchaus unterschiedliche Meinungen gibt zwischen der Außenministerin von den Grünen, Annalena Baerbock, und dem Kanzler auf der anderen Seite. Schlussfrage, Jörg, wie viel neue Unruhe bringt das jetzt in die Ampelkoalition?
Also das ist natürlich schon, sorgt schon für einige Unruhe, aber ich sage mal so die Wucht jetzt wie bei der Atomdebatte, das glaube ich, das kann ich mir nicht vorstellen. Also da geht es tatsächlich um was anderes und es gibt sicherlich einfach eben auch Möglichkeiten, um hier erstmal auszuweichen. Die Frage wäre für mich nochmal vielleicht auch an Axel nochmal kurz auch zum Schluss. Wie wird das denn in Hamburg gesehen? Also diese kritische Infrastruktur, das ist ja ein ganz starkes Motiv hier eben für FDP und auch Grüne zu sagen, wir wollen das nicht, dass die Chinesen da eingreifen. Wird das in Hamburg diskutiert oder sagt man einfach, das ist nicht relevant?
Das wird auf jeden Fall diskutiert. Das wird diskutiert und Hamburg ist ja regiert, Rot-Grün, Peter Tschentscher ist Bürgermeister, Peter Tschentscher verteidigt den Einstieg der Chinesen. Peter Tschentscher weiß natürlich auch, dass die Stadt Hamburg Mehrheitseigner ist mit 69% an dieser Hala, wo der Einstieg stattfinden soll. Und die Stadt Hamburg verdient sehr gut an der Hala. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Und der grüne Koalitionspartner, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob sozusagen dann auch danach geschaut wird, was sagt denn Robert Habeck. Aber der grüne Koalitionspartner, der Sozialdemokrat in Hamburg, der ist auf jeden Fall skeptisch und warnt eher vor diesem Einstieg der Chinesen im Hamburger Hafen. Also da gehen die Meinungen tatsächlich auseinander.
Okay, dann danke ich euch beiden. Unsere Zeit ist super, super dicke, aber wieder um. Aber ich habe euch gern zugehört. Es war spannend. Jörg Münchenberg im Berliner Hauptstadtstudio vom Deutschlandfunk und Landeskorrespondent Axel Schröder bei uns in Hamburg. Danke euch beiden.
Gerne.
Sehr gern.
Tschüss.
Tschüss.
Das war der Tag im Deutschlandfunk-Podcast. Der Tag. Ich freue mich, dass Sie zugehört haben. Danke und bis bald, sagt Barbara Schmidt-Matern.